heutigen Dienstag, dem 19. November, vertiefen wir folgende Themen. Ernüchternde Bilanz des G20-Gipfels in Rio. Der kleinste gemeinsame Nenner sind Absichtserklärungen. Für mehr reicht es wegen der geopolitischen Spannungen nicht. Dazu gleich eine Analyse. Dann, im Westen Deutschlands sind Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus auf dem Vormarsch. Das zeigt die neue Autoritarismusstudie. Der Westen gleicht sich also dem Osten an.
Wir haben ja in den letzten Monaten den Blick sehr stark auf Ostdeutschland gerichtet wegen der Landtagswahlen. Darüber ist ein bisschen die Dynamik in Westdeutschland aus dem Blick geraten,
sagt Oliver Decker, der Leiter der Autoritarismusstudie der Universität Leipzig im Echo-Gespräch. Und keine Begeisterung in der Bevölkerung für die Sparvorschläge der Expertengruppe Gaillard.
Bei den Fragen, wo die Bevölkerung nicht sparen will, gibt es zum Teil recht große Einigkeit zwischen links und rechts. So will eigentlich sowohl links und rechts nicht bei der AHV sparen und man will auch nicht sparen beim öffentlichen Verkehr,
sagt der Meinungsforscher Michael Herrmann hier im Echo der Zeit. Neben der UNO haben sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten weitere internationale Institutionen gebildet, in denen Ländergruppen kooperieren und versuchen, gemeinsam Einfluss zu nehmen. Der Club der G7-Staaten versammelt die größten westlichen Wirtschaftsmächte. Zur Gruppe der BRICS-Gruppe wiederum gehören Länder, die sich eher gegen den Westen stellen. Einzig bei der G20 sind die einen wie die anderen dabei. Demokratien und Autokratien. Die Gruppierung wäre also wertvoll, zumindest in der Theorie. Die Praxis schaut etwas anders aus. So zeigte der G20-Gipfel in Rio de Janeiro diese Woche, wie schwierig es in Zeiten hoher geopolitischer Spannungen geworden ist, noch handfeste Entscheidungen zu fällen. Die Einschätzung von Fredrik Steiger.
Es ist üblich, dass auf Gipfeltreffen über ganz andere Dinge rege diskutiert wird, als über das, was letztlich in den Beschlüssen steht. Diesmal gab die US-Entscheidung, der Ukraine mehr Freiraum beim Raketeneinsatz zu erlauben, viel zu reden. Oder die baldige Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus. Und die Eskalation im Nahen Osten. Von all dem findet sich im Schlusskommuniqué so gut wie nichts. Beim Nahostkonflikt ist der winzig kleine gemeinsame Nenner die Forderung nach mehr humanitärer Hilfe. Beim Ukraine-Krieg unterstützen die G20-Länder alle umfassenden Friedensinitiativen. Außerdem sollen die Strukturen der UNO, allen voran der Sicherheitsrat, den Gegebenheiten des 21. Jahrhunderts angepasst werden. Die Forderung ist Jahrzehnte alt und weiterhin ziemlich chancenlos. Doch selbst jenseits der brisanten sicherheits- und außenpolitischen Fragen bleibt der Gipfel in Rio arm an Zählbarem. Zwar kümmern sich die G20 primär um Wirtschafts- und Entwicklungsfragen, doch wenn es politisch zwischen den großen Mächten nicht geigt, spielt auch wirtschaftlich die Musik nicht harmonisch. Gastgeber Brasilien kann sich immerhin ans Revers heften, mehrere ihm wichtige Themen in der Gipfelerklärung untergebracht zu haben. Kampf gegen Hunger und Armut, Klimaschutz oder die Besteuerung von Superreichen. Am konkretesten ist die Sache beim Hunger- und Armutsproblem, das sich nach Jahren mit Erfolgen wieder massiv verschärft. Ins Leben gerufen wird eine Allianz gegen Hunger und Armut, zu der es einigermaßen konkrete Vorstellungen und punktuell sogar Finanzierungsmodelle gibt. Beim Klimaschutz hingegen erhalten die äußerst zähen Verhandlungen auf der UNO-Klimakonferenz in Baku kaum Rückenwind aus Rio. Zum Ausstieg aus Öl und Gas beschlossen die G20 nichts. Sie repetieren bloß, was ihre Mitglieder längst gut geheißen, aber eben nicht eingehalten haben. Für eine weltweite Steuer für Superreiche fand man am Ende eine maximal unverbindliche Formulierung. Sie lautet: Wir sind bestrebt, uns zu engagieren für eine Debatte über eine Superreichensteuer, und zwar unter Respektierung der nationalen Steuerhoheit. Vieles wurde angesprochen, doch Konsens ist rar. Und die bilateralen Begegnungen am Rande des Gipfels waren unergiebiger als bei früheren G20-Treffen. Was den Umständen geschuldet ist. Wladimir Putin und der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman nahmen am Gipfel gar nicht teil. Joe Biden, Olaf Scholz oder Justin Trudeau sind Auslaufmodelle. Emmanuel Macron ist politisch angeschlagen, ebenso Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa. Schon bei den jüngsten Gipfeln tauchte die Frage auf, ist das Format noch sinnvoll, wenn sich manche G20-Mitglieder untereinander spinnefeind sind? Seither ist es noch schwieriger geworden. Die Rechtfertigung dieser Runde ergibt sich am ehesten aus einem Umkehrschluss. Sich nicht mehr treffen und nicht mehr miteinander reden ist erst recht keine Lösung und macht die Welt gewiss weder besser noch sicherer.
Nun zur Nachrichtenübersicht des Tages mit David Burkhardt. Die Ukraine soll erstmals ein Ziel in Russland mit US-Langstreckenraketen angegriffen haben.
Die Ukraine habe 6 US-amerikanische Attackams-Raketen abgefeuert, schreibt die russische Nachrichtenagentur TASS. 5 davon seien von der russischen Flugabwehr abgefangen worden. Es habe weder Opfer noch größere Schäden gegeben. US-Präsident Joe Biden hatte der Ukraine am Sonntagabend grünes Licht dafür gegeben, die Langstreckenwaffen auf russischem Gebiet einzusetzen. Aus der Ukraine gibt es keine offizielle Bestätigung für den Einsatz. Der ukrainische Generalstab teilte aber mit, dass man in der Nacht ein russisches Munitionslager ins Visier genommen habe. Das Objekt sei erfolgreich zerstört worden, hieß es. Der russische Präsident Wladimir Putin hat inzwischen die erneuerte Atomdoktrin seines Landes unterschrieben und auch in Kraft gesetzt. Das Dokument wurde auf der Webseite des Kremls veröffentlicht. Russland droht neu nicht mehr nur im Fall eines Atomangriffs mit nuklearer Vergeltung, sondern auch bei einem Angriff mit konventionellen Waffen, wenn dieser für Russland oder den Verbündeten Belarus eine, Zitat, kritische Bedrohung darstelle. Putin hat seit dem Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine vor 1000 Tagen bereits mehrmals mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht. Die schwedischen Behörden ermitteln wegen möglicher Sabotage. Nachdem gestern 2 beschädigte Kommunikationskabel in der Ostsee gefunden worden waren. Eines der betroffenen Datenkabel verläuft zwischen Finnland und Deutschland, das andere zwischen Schweden und Litauen. Die deutsche und die finnische Regierung hatten bereits gestern vermutet, dass die Kabel absichtlich beschädigt wurden. Westliche Staaten kritisieren die Verurteilung von 45 Demokratieaktivistinnen und Aktivisten in Hongkong. Die mehrjährigen Haftstrafen seien ein weiterer beispielloser Schlag gegen die Grundfreiheiten und die demokratische Teilhabe, schreibt etwa die EU. Kritik gab es unter anderem auch aus Großbritannien, Taiwan und Australien. Die Behörden von Hongkong verteidigen die Urteile. Den Verurteilten wird vorgeworfen, sie hätten versucht, 2019 und 2020 die Regierung Hongkongs zum Rücktritt zu zwingen.
In die Schweiz. Weil es der Stahlbranche hierzulande schlecht geht, sollen die angeschlagenen Stahl- und Aluminiumwerke bei den Stromkosten entlastet werden.
Das will zumindest die zuständige Kommission des Nationalrates. Sie unterstützt einen entsprechenden Vorstoß. Dieser verlangt, dass die Stahl- und Aluminiumwerke in den nächsten 4 Jahren weniger für die Nutzung des Schweizer Stromnetzes bezahlen müssen. Als Gegenleistung verlangt der Vorstoß unter anderem eine Garantie, dass Schweizer Produktionsstandorte nicht geschlossen werden. Letzte Woche hatte bereits die zuständige Kommission des Ständerates Vorstöße zur staatlichen Unterstützung für die Stahlbranche angenommen. Der Bundesrat lehnt dies bislang aber ab. Bäuerinnen und Bauern in der Schweiz haben letztes Jahr gleich viel verdient wie im Jahr davor. Laut der Forschungsanstalt des Bundes Agroscope waren es im Mittel 79.700 Franken. Es gibt aber Unterschiede. So haben Betriebe, die Tiere halten, mehr verdient. Im Acker-, Obst- und Gemüsebau hätten die Erträge dagegen abgenommen. Überdurchschnittlich viel Regen und unterdurchschnittlich wenig Sonne hätten die Ernten im Vergleich zum Vorjahr schrumpfen lassen. Die Börsendaten von 18.08 Uhr, geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 11.541 Punkten. Das ist ein Minus von 0,8%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,3%. Der Euro wird zu 83,38 gehandelt und der Dollar zu 88,20.
Und wie entwickelt sich das Novemberwetter, David Burkhardt?
Am Abend und in der Nacht regnet es teils kräftig. Die Schneefallgrenze sinkt bis zum frühen Morgen auf 1100 bis 600 Meter. Dazu ist es windig, mit Sturmböen im Flachland und Orkanböen auf den Bergen. Morgen gibt es dann einige Schneeschauer bis etwa 400 Meter. Dazwischen zeigt sich vor allem im Flachland aber auch ab und zu die Sonne bei 5 Grad.
In Deutschland, so die landläufige Meinung, sind die Menschen im Osten fremdenfeindlicher und anfälliger für Rechtsextremismus als im Westen. Die Resultate der Wahlen in 3 ostdeutschen Bundesländern schienen dies zu bestätigen. Denn die AfD verzeichnete dort große Zugewinne und wurde zum Beispiel in Thüringen gar stärkste Partei. Und vom Verfassungsschutz wird die Partei als in Teilen rechtsextrem eingestuft. Die neueste Autoritarismusstudie der Universität Leipzig, die seit über 20 Jahren durchgeführt wird, zeichnet hingegen ein differenzierteres Bild. So ist im Westen Deutschlands der Zuspruch zu rechtsextremen Einstellungen gewachsen. Stark zugenommen hat im Westen auch die Zustimmung zu ausländerfeindlichen und antisemitischen Aussagen. Für die Studie wurden über 2500 Personen persönlich befragt. Ich habe Oliver Decker, den Leiter der Autoritarismusstudie, zunächst gefragt, wie er Ausländerfeindlichkeit oder rechtsextreme Einstellungen gemessen hat.
Ja, es gibt sehr viele Möglichkeiten, das methodisch zu machen. Wir wählen den einer repräsentativen Erhebung. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass wir einen Zugang zu den Menschen haben, der uns gleichermaßen den Zugang zu allen gewährt, dass wir nicht Verzerrungen haben. Und dann haben wir einen Fragebogen. Dieser Fragebogen, in dem versuchen wir, Aussagen zu formulieren, von denen wir sagen, dass zum Beispiel ein ausländerfeindlicher Inhalt, das ist ein Inhalt der Befürworter einer völkisch-rechtsautoritäre Diktatur oder Antisemitismus. Und wir fragen dann die Probanden, stimmen sie dieser Aussage zu auf einer fünfstufigen Skala von lehne voll und ganz ab bis stimme voll und ganz zu. Und wenn jemand allen drei Aussagen, die wir zur Ausländerfeindlichkeit anbieten, zustimmt, dann sagen wir, das ist ein ausländerfeindliches Weltbild und das gewichten wir dann auch entsprechend in der Interpretation.
Schauen wir uns einige Resultate der neuesten Studie nun etwas genauer an. Die Zahl der Westdeutschen mit ausländerfeindlicher Einstellung ist innerhalb zwei Jahren von 12,6% auf 19,3% gestiegen. Im Osten ist sie leicht gesunken auf 31,5%. Lässt sich sagen, weshalb da eine Angleichung von Ost und West stattgefunden hat?
Man könnte sagen, wir haben bundesweit ein solches Phänomen, dass die Menschen sehr ansprechbar sind für diese Problembeschreibung, dass es an den Ausländern liegt, warum hier manche Entwicklungen stattfinden. Das hat sicherlich etwas damit zu tun, dass es weit verbreitete Ressentiments gibt. Es gibt auch ein hohes Maß an Unzufriedenheit. Und es ist die einfachste Art und Weise, das auf die anderen zu schieben. Und das ist auch das Narrativ, die Erzählung, das von den extrem rechten Parteien immer wieder angeboten wird. Und natürlich ist im Westen jetzt die Situation auch nicht grundsätzlich viel anders als im Osten. Es wird auch wahrgenommen, und das ist ein sehr zentraler Punkt in Deutschland, dass eine ökonomische Krise droht. Und die Reaktionen auf solche Formen von Krisen in Deutschland sind immer, dass die Ressentiments zunehmen. Sie steigen gegen Migranten, sie steigen gegen Muslime, sie gegen Sinti und Roma, gegen Juden. Das ist eine Tendenz, die wir kennen.
In westdeutschen Bundesländern haben auch rassistische und antisemitische Vorurteile zugenommen. Gelten hier die gleichen Erklärungsmuster wie bei der Ausländerfeindlichkeit?
Der Antisemitismus ist ja kein Ressentiment, wie es die anderen sind. In europäischen Kulturen als absolut fremd werden immer Juden und Jüdinnen wahrgenommen. Und das sind sie natürlich nicht, aber das ist eben diese projektive Aufladung, die in den Zeiten zunimmt, in denen dieser Wunsch nach Gruppen, kollektiver Identität zunimmt. Und das können wir ja nun seit 10, 20 Jahren von links bis rechts beobachten. Und zwar ganz unabhängig davon, ob man Menschen kennt, die zur jüdischen Community gehören. Das ist eine dunkle Ressource in der europäischen Geschichte, die in solchen Krisenzeiten genutzt wird und offensichtlich zur Verfügung steht.
Die Studie der Universität Leipzig, die wird ja schon seit 2002 durchgeführt. Wie reihen sich nun die neuesten Resultate ein im langfristigen Vergleich?
Im langfristigen Vergleich in unserer Studie sehen wir, dass es eine Trendumkehr gibt. Eigentlich haben wir in Westdeutschland ja mit der Zeit eher eine Abnahme zu verzeichnen gehabt bei vielen Ressentiments. Das ist jetzt zum zweiten Mal anders. Ein wichtiger Punkt ist allerdings auch, dass wir sehen, Ausländerfeindlichkeit beispielsweise, der Hass auf Muslime und Antisemitismus war ja nie gänzlich weg. Im Gegenteil, gerade bei der Ausländerfeindlichkeit haben wir ein relativ hohes Niveau gehabt, konstant. Doch etwas hat sich verändert. Wir sehen jetzt, dass diejenigen, die diese Einstellung teilen, heute AfD wählen. Die denken nicht nur so, sondern dieses Denken wird auch zur Handlung. Heute sehen wir diejenigen, die dem liberal-demokratisch eingestellt sind, haben tatsächlich eine Schwierigkeit, sich für eine Partei zu entscheiden, weil eben auch viele demokratische Parteien versuchen, auf dieses Ticket Ausländerfeindlichkeit aufzuspringen.
Untersucht haben Sie in der Studie auch den Rückhalt, den die Demokratie in Deutschland genießt, aber auch, ob die Menschen zufrieden sind damit, wie diese derzeit funktioniert. Welches grobe Bild können Sie da zeichnen?
Fast jeder befürwortet erstmal Demokratie, was auch immer die Menschen darunter verstehen. Dieser Anteil ist etwas gesunken, das muss man auch als einen deutlichen Warnhinweis sehen. Aber was noch viel erschreckender ist, ist, dass die Zufriedenheit mit der Demokratie, wie sie in der Verfassung steht, und insbesondere mit der Erfahrung von Demokratie im Alltag massiv gesunken ist. Unter 50% der Deutschen sind momentan zufrieden mit der Demokratie. Das heißt, die Mehrheit ist eigentlich unzufrieden.
Die Aussage, im nationalen Interesse ist unter Umständen eine Diktatur die bessere Staatsform. Diese Aussage lehnen in Ihrer Umfrage knapp 65% völlig ab. Das heißt aber auch, 35% sind sich da nicht so sicher. Bereitet Ihnen das Kopfzerbrechen?
Sehr viel höhere Zustimmung erfährt zum Beispiel auch der Wunsch nach einer einzigen starken Partei, die eben die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert. Und das halte ich wirklich für ein Warnsignal, weil je homogener eine Gruppe gedacht und gewünscht wird, umso mehr braucht es andere, die nicht dazugehören. Das ist das Ende dessen, was die Demokratie braucht, nämlich die Anerkennung unterschiedlicher Individuen, die unterschiedliche Interessen haben und nicht allein über Gruppenzugehörigkeit definiert sind. Das ist eine der vielen Problemanzeigen, die wir machen müssen, dass hier die Demokratie massiv unter Druck geraten ist.
Sagt Studienleiter Oliver Decker. Er ist Direktor des Kompetenzzentrums für Rechtsextremismus und Demokratieforschung an der Universität Leipzig. Sie hören das Echo der Zeit auf Radio SRF mit diesen weiteren Themen. Haiti und warum sich die dortigen Eliten im Chaos gut eingerichtet haben. 1000 Tage Krieg in der Ukraine und was die EU in dieser Zeit gelernt hat. Ein Endlager für radioaktive Abfälle und welche Sicherheitsanforderungen es erfüllen muss. Und die kommende Budgetdebatte und wo sich die Kommissionen des National- und Ständerates noch nicht einig sind. Auf der Karibikinsel Haiti scheint der Niedergang seit Jahren unaufhaltsam. Das zeigt sich auch aktuell. Letzte Woche wurde der Premierminister nach nur 5 Monaten im Amt schon wieder abgesetzt und seither verschlechtert sich die Sicherheitslage. Mittlerweile kontrollieren kriminelle Banden fast die gesamte Hauptstadt Port-au-Prince und auch Gebiete darüber hinaus. Die Schulen sind seit Tagen geschlossen und weil Bandenmitglieder auf Flugzeuge geschossen haben, finden keine Flüge mehr von und nach Haiti statt. Laut der UNO mussten innerhalb von 4 Tagen mehr als 20.000 Menschen in der Hauptstadt aus ihren Häusern fliehen. Unter ihnen ist auch die haitianische Soziologin Michelle Oriol. Auslandredaktorin Anna Lemmenmeier hat mit ihr über Politik und Sicherheit in Haiti gesprochen.
Es ist bereits das 2. Mal, dass Michelle Oriol ihre Wohnung in der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince wegen Bandengewalt verlassen musste. Sie wollte das Risiko nicht mehr eingehen, in ihrem Quartier zu sein, sollten die Gangs über Nacht die Gegend übernehmen.
Ils sont vraiment à, disons, un kilomètre de chez moi. Donc il y a eu une alerte il y a 2 ou 3 jours.
Das Gebiet der Gangs endet etwa 1 Kilometer von meinem Zuhause entfernt. Weil es vor ein paar Tagen eine Warnung gegeben hatte, bin ich zu Freunden gegangen, ohne etwas mitnehmen zu können. Nun muss ich abwägen, wann ich es wieder wagen werde, in meine Wohnung zurückzugehen. Die Gangs haben große Teile der Hauptstadt übernommen. Mittlerweile dürften die Banden mehr als 80% des Stadtgebiets von Port-au-Prince kontrollieren. Sie bekriegen sich untereinander. Es geht um Geld und darum, Territorien zu kontrollieren. Mehr als 3.700 Personen sind der Bandengewalt zum Opfer gefallen. Gegen 750.000 Menschen mussten fliehen. Die Haitianerinnen und Haitianer fühlten sich zunehmend als Geiseln, die nicht mehr weg könnten, so die Soziologin.
La frontière aérienne est fermée, la frontière terrestre en principe aussi.
Der Flugverkehr ist lahmgelegt. Die Grenzen zur Dominikanischen Republik sind geschlossen. Seit die Banden ein Schiff angegriffen haben, kommen die Containerschiffe nicht mehr nach Haiti, was zur Folge hat, dass gewisse Güter fehlen im Land. Das sei sehr schwierig. Die jüngste Welle der Gewalt begann nach der Absetzung von Ex-Premierminister Garry Conille vor rund einer Woche. Der neunköpfige Übergangspräsidialrat hatte ihn entlassen, weil er den Ausschluss von drei Mitgliedern des Rats gefordert hatte. Der Übergangspräsidialrat wurde vor 7 Monaten eingesetzt, mit dem Ziel, genug politische Stabilität zu schaffen, sodass endlich Wahlen durchgeführt werden könnten. Das erste Mal seit 8 Jahren. Das Problem sei allerdings der Übergangspräsidialrat selbst, erklärt Soziologin Michelle Auriol. Es gibt heute keinen institutionellen demokratischen Rahmen, der vorgibt, wie der oder diejenige ausgesucht wird, die das Land anführt. Ein winziger Teil der Polit- und Wirtschaftselite macht das unter sich aus. Den Eliten sei in erster Linie wichtig, ihre eigenen Interessen zu wahren. Es geht zum Beispiel um Monopole bei Import und Export oder staatliche Bauprojekte. Diese Gruppen unterstützen und decken sich gegenseitig. Und so ist es nicht verwunderlich, dass der neue Premierminister Alix Didier Fissemé ein Geschäftsmann ist. Die 67-jährige Soziologin hat Schulbücher geschrieben zur Geschichte Haitis, hat die Politstrukturen im Land über Jahre studiert. Für sie ist klar, es braucht politische Stabilität, um die Sicherheitslage in Haiti wieder unter Kontrolle zu bringen. Und für diese Stabilität brauche es Wahlen. Die Bandengewalt, die wir in der Hauptstadt erleben, gibt es so nicht in den anderen Teilen des Landes. Es gibt also keinen Grund, keine Lokalwahlen abzuhalten. Man könnte eine Gemeinde nach der anderen wählen lassen. Hätte der Übergangspräsidialrat gute Absichten, würde er das Thema Wahlen angehen. Doch vorerst stellt sich die Frage, wie lange der amtierende Übergangspremier überhaupt im Amt bleiben wird.
Auslandredaktorin Anna Lemmenmeier hat mit der Soziologin Michelle Auriol auf Haiti gesprochen. Seit genau 1000 Tagen kämpft die Ukraine gegen Russland und für ihre Unabhängigkeit. Die EU-Mitgliedsländer unterstützen die Ukraine mit Worten, Geld und Waffen. Der russische Angriff auf die Ukraine hatte die EU aber unvorbereitet getroffen. Diese hatte zwar eine gemeinsame Außen- und Verteidigungspolitik, diese erwies sich aber nicht als krisentauglich. In den vergangenen 1000 Tagen hat die EU aber, aller Kritik zum Trotz, überraschend viel dazugelernt. Aus Brüssel die Analyse von EU-Korrespondent Charles Liebherr.
Die neue EU-Kommission wird künftig erstmals einen Kommissar für Verteidigung und Weltraum haben. Sein Pflichtenheft ergänzt jenes der neuen Beauftragten für Außen- und Sicherheitspolitik. Vor 1000 Tagen war das undenkbar. Der EU-Kommissar für Verteidigung hat dafür zu sorgen, dass Straßen- und Eisenbahnbrücken nicht einstürzen, wenn schwere Panzer, zum Beispiel von Spanien, in das Baltikum transportiert werden. Oder er soll mit einer Gruppe von wenigen EU-Staaten die gemeinsame Beschaffung von Waffensystemen koordinieren. Und weil die militärische Aufrüstung sich auf den Weltraum ausdehnt, hat der neue EU-Kommissar erstmals eine Strategie für Sicherheit und Verteidigung im Weltraum auszuarbeiten. Auch damit befasste sich vor 1000 Tagen niemand in der EU. Vor 30 Jahren verständigten sich die EU-Staaten auf gemeinsame Grundsätze der Außen- und Sicherheitspolitik. Seit 30 Jahren hätte sich die EU also darum kümmern können, solide Eisenbahnbrücken zu bauen und Straßen so zu dimensionieren, dass darauf auch schwere militärische Gerätschaften quer durch Europa fahren können. Während 30 Jahren wurde geschlafen. 1000 Tage Krieg in der Ukraine haben die EU in der Verteidigungspolitik aufgeschreckt. In den letzten 3 Jahren sind die Ausgaben für Verteidigung in der EU stärker gewachsen als in 30 Jahren zuvor. Fast alle EU-Staaten erreichen das Ziel, ihre Militärausgaben auf 2% ihrer Wirtschaftskraft anzuheben. Die EU hat die Ukraine die versprochene 1 Million Granaten liefern können. Das benötigte zwar mehr Zeit als erhofft, aber immerhin. Die EU-Verteidigungsminister arbeiten so eng wie noch nie mit dem Verteidigungsbündnis NATO zusammen. Die EU-Staaten Schweden und Finnland sind der NATO beigetreten. Dänemark hat sein Abseitsstehen bei der EU-Verteidigungskooperation aufgegeben. All diese Entwicklungen waren vor 1000 Tagen nicht vorauszusehen. Die EU hat sich in den letzten Jahren als anpassungsfähig erwiesen und das in einem Politikbereich, wo Nationalstaaten immer noch pingelig darauf achten, keine Souveränitätsrechte zu verlieren. Wegen des Krieges in der Ukraine ging ein Ruck durch die EU. Die Nominierung eines Verteidigungskommissars ist folgerichtig. Die Nominierung zeigt auch, dass die EU noch vor zahlreichen unerledigten Aufgaben steht und dass trotz Fortschritten eine schmerzhafte Erkenntnis bleibt. Es fehlt in der EU immer noch an Entschlossenheit und Tempo, die vor 30 Jahren vereinbarten Ziele der Sicherheitspolitik erreichen zu wollen.
Hier im Echo der Zeit sprechen wir noch über die Sparvorstellungen der Ständerätlichen Finanzkommission für die kommende Budgetdebatte und über die Haltung der Bevölkerung zu den langfristigen Sparvorschlägen der Expertengruppe GAIA. Zuerst aber noch dies. Wohin mit radioaktiven Abfällen, vor allem mit verbrauchten Brennstäben aus Atomkraftwerken? Mit dieser Frage beschäftigt sich die NAGRA, die Nationale Gesellschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, schon seit über 50 Jahren. Nun ist sie auf dem Weg zu einem Endlager einen Schritt weiter. Heute hat die NAGRA ein Rahmenbewilligungsgesuch eingereicht für den Bau eines tiefen Lagers in der Zürcher Gemeinde Stadl im Gebiet nördlich Lägern. So weit konnte die NAGRA bis jetzt noch kein konkretes Projekt vorantreiben. Bisherige Pläne an anderen möglichen Standorten sind bereits in früheren Stadien gescheitert. Nun wird es also in nördlich Lägern konkret. Was sind eigentlich die Anforderungen aus wissenschaftlicher Sicht? Und gäbe es auch Alternativen zu tiefen Lagern? Darüber habe ich mit Daniel Theiss von der Wissenschaftsredaktion gesprochen. Ich wollte zunächst von ihm wissen, wie endgültig ist eigentlich ein Endlager?
Die Idee ist schon das, was im Namen drinsteckt. Also eine Lagerung, die wirklich die letzte sein soll. Und der Zeitraum hier für die stark strahlenden radioaktiven Abfälle ist bis zu 1 Million Jahre.
Und welche Grundvoraussetzungen braucht es für eine sichere Endlagerung radioaktiver Abfälle über einen so langen Zeitraum?
Ja, das Konzept von einem Endlager heißt eben, dass die Abfälle nach einer gewissen Zeit fest verschlossen werden und wir überlassen sie dann sich selbst. Das heißt damit aber auch, es braucht einen Ort, der über lange, lange Zeit stabil bleibt. Und darum geht man auch in den Boden hinunter. Unten im Erdreich, da ist es ruhiger als an der Oberfläche. Und das war der Prozess der Suche nach dem Standort. Da geht es eben darum, dass es kein fließendes Grundwasser hat, dass es eine dichte Gesteinsschicht hat und dass es nicht in einer der bekannten Erdbebenstörzonen ist, wo man allenfalls mit Brüchen im Erdreich rechnen muss.
Ich habe es eingangs erwähnt, in der Schweiz gibt es bisher noch kein Endlager. Kann die Schweiz zurückgreifen auf Erfahrungen in anderen Ländern?
Ja, Abfälle gibt es viele, Pläne auch, aber tatsächlich realisierte Lager gibt es kaum. Es gibt in den USA ein Endlager in einem alten Bergwerk in Neumexiko. Das ist zur Lagerung aber von militärischen radioaktiven Abfällen. Es befindet sich in einer Salzformation in rund 650 Meter Tiefe. Und für die zivilen Abfälle, da gibt es in Finnland jetzt ein Endlager, das im Testbetrieb ist aktuell. Und dort sollen die Abfälle in gut 400 Meter Tiefe in Granitgestein eingelagert werden. Und die geologischen Verhältnisse, die sind überall anders. Das heißt, es ist wirklich schwierig mit Erfahrungen in anderen Ländern. Es hilft gar nicht so viel.
1 Million Jahre, das ist ja ein unvorstellbar langer Zeitraum und niemand kann heute sagen, wer dann oberhalb des tiefen Lagers lebt, welche Sprachen gesprochen werden, ob die Atomtechnologie oder Radioaktivität dann noch verstanden wird. Vor welche Herausforderungen stellt das die Planer und die Betreiber eines Endlagers?
Ja, das ist seit Jahren ein kontroverses Thema mit durchaus fast schon lustigen Zügen teilweise. Was klar ist, mit ein paar Warntafeln aus Blech ist es eben nicht getan. Es gibt Ideen, die reichen von speziellen Bauten, von einer Art Stonehenge zum Beispiel, das man errichten würde an der Oberfläche, wo aber sich dann gleich die Frage stellt, was interpretieren Menschen allenfalls in Tausenden, Hunderttausenden von Jahren, falls es noch Menschen gibt. Wir wissen ja heute auch nicht wirklich, was Stonehenge genau sein soll. Dann gibt es wilde Ideen, muss man sagen, von einer Art Priesterschaft, die das Wissen über viele, viele tausende Jahre weitergeben könnte. Oder was auch immer wieder als spezielles Beispiel kommt, eine Rasse von genveränderten Katzen, die bei Radioaktivität zu leuchten beginnen. Also Sie sehen, das Markieren des Endlagers für lange Zeit, das ist noch eine völlig offene, aber durchaus auch wichtige Frage.
Wenn wir wieder zurückkommen in die Gegenwart, es gibt seit einigen Jahren Fachleute, die sagen, es gebe bessere Lösungen für radioaktive Abfälle als ein Endlager. Man könne zum Beispiel den Atommüll recyceln. Könnten solche Methoden tatsächlich Endlager überflüssig machen?
Sie sprechen die sogenannte Transmutierung an, das ist eine Verwertung in einem speziellen Kernreaktor. Diese Thoriumreaktoren, die könnten die stark strahlenden Abfälle verwerten und produzieren dabei auch noch Energie, die man brauchen kann. Am Schluss gibt es wieder Abfälle, es sind aber solche, die deutlich weniger lang radioaktiv werden, also das soweit der Vorteil. Die Idee klingt gut, ist aber Stand heute noch nicht umgesetzt. Es gibt erst Versuchsanlagen. Ein wichtiger Punkt dabei ist, die stark strahlenden Abfälle, die müssen eben vorbehandelt werden. Und das ist etwas, das kennt man schon von den Wiederaufbereitungsanlagen. Das sind diese Anlagen, wo die Schweiz lange auch ihre Abfälle hingeliefert hat. Und die Prozesse in diesen Anlagen, die sind kaum je sauber durchgeführt worden. Man kennt da große Umweltschäden. Aber das ist auch eine der fundamentalen Kritiken am Konzept des Endlagers. Es gibt Experten, Stimmen, die sagen, man solle die Abfälle eben nicht komplett wegschließen in ein Endlager, sondern wegen möglicher technischer Fortschritte, auch nur wenn es um die Verpackung vielleicht geht, die nächsten 100, 200 Jahre gut zugänglich lagern in einem ersten Schritt jetzt.
Das waren Informationen von SRF-Wissenschaftsredaktor Daniel Theiss. Nun geht's noch ums Geld bzw. um kommende Löcher in der Bundeskasse und was dagegen zu tun ist. Mehr Geld für die Armee und die Landwirtschaft, weniger Geld für die internationale Zusammenarbeit und die Migration. Diese Prioritäten hat die Finanzkommission des Nationalrats im Budget für das nächste Jahr gesetzt. Bevor aber in der Wintersession nun ums Budget gerungen wird, hat heute auch die Finanzkommission des Ständerats den Voranschlag beraten. Frage deshalb an Andreas Stüdli im Bundeshaus. Weicht die ständerätliche Kommission mit ihren Vorstellungen vom Nationalrat ab?
Ja, das tut sie und das vor allem bei der Verteidigung. Sie will die Ausgaben für die Armee erst per 2032 auf 1% des Bruttoinlandprodukts der Schweiz anheben. Die nationalrätliche Finanzkommission, die will schon zwei Jahre früher, also im 2030, 1% des BIP für die Armee ausgeben. Deshalb sollen laut der nationalrätlichen Variante in den nächsten vier Jahren je 250 Millionen Franken weniger für die internationale Zusammenarbeit ICA ausgegeben werden. Und da die Finanzpolitiker des Ständerats nun weniger schnell mehr Geld für die Armee ausgeben wollen, fallen auch die Kürzungen bei der Entwicklungszusammenarbeit tiefer aus. Sie betragen noch 30 Millionen Franken im 2025 und für die weiteren Jahre will die ständerätliche Kommission die Mittel für die ICA einfrieren. Der Ständerat, der geht hier einen anderen Weg als der Nationalrat, weil er die Finanzierung der Armee breiter abstützen will. Das sagte Kommissionspräsident Jakob Stark von der SVP vor einer Stunde im Bundeshaus.
Und gibt es noch andere Punkte, in denen die ständerätliche Finanzkommission anders vorgehen will als jene des Nationalrats?
Ja, es gibt einen sehr großen Unterschied. Die ständerätliche Kommission will auch mehr Einnahmen und nicht nur Sparübungen. Und zwar beim Anteil für den Bund an der OECD-Mindeststeuer. Diese kommt, weil sich 140 Staaten weltweit darauf geeinigt haben, dass die Unternehmen in jedem Land mindestens 15% Steuern bezahlen sollen. Das bedeutet in der Schweiz für manche international tätige Unternehmen eine Steuererhöhung. Und bisher war geplant, dass die Kantone den Löwenanteil dieser Steuererhöhung erhalten, nämlich 3/4 und der Bund 1/4. Die Finanzkommission des Ständerats verlangt nun, dass der Anteil von Bund und Kantonen je 50-50 ist. Und das würde ab 2020 2027 mehr Geld in die Bundeskasse spülen.
Die Vorberatungen in den Kommissionen zeigen also, National- und Ständerat sind sich noch nicht einig, wie das Budget für das nächste Jahr aussehen soll. Wie geht es jetzt weiter?
Zur eigentlichen Ausmachung in dieser Budgetfrage, da kommt es in der Wintersession, die in anderthalb Wochen beginnt. Da werden Budget und der Finanzplan für die nächsten vier Jahre eines der ganz großen Themen sein. Und die Knackpunkte, das sind sicher diese Armeeausgaben und die Einhaltung der Schuldenbremse, also am meisten Diskussionen zwischen National- und Ständerat dürfte die Frage sorgen, ob die Armee nun bis 2030 oder bis 2032 auf 1% des BIP aufgerüstet werden soll oder nicht. Und dann die Frage der Mehreinnahmen, das dürfte ein Knackpunkt zwischen National- und Ständerat sein, zumal hier noch sehr viele Fragen offen sind.
Das war direkt aus dem Bundeshaus, Bundeshausredaktor Andreas Stüdli. Sicher ist auch, mit dem Voranschlag des Ständerats wachsen die Ausgaben schneller als vom Bundesrat bisher geplant. Das bedeutet, dass anderswo gespart werden muss. Dafür hat der Bundesrat bereits Vorschläge erarbeiten lassen, und zwar von einer Arbeitsgruppe um Serge Gaillard, dem ehemaligen Leiter der Finanzverwaltung. Doch was hält eigentlich die Bevölkerung von den Vorschlägen dieser Gruppe? Nicht allzu viel, das zeigt eine Befragung des Forschungsinstituts Sotomo. Stefan Eiholzer.
Die von Serge Gaillard, dem früheren Finanzverwalter des Bundes, angeführte Expertengruppe hat dem Bundesrat rund 60 Sparvorschläge gemacht. Sie sollen helfen, den Haushalt ins Lot zu bringen. Betroffen wären viele Bereiche, der öffentliche Verkehr, die Klimapolitik, das Bundespersonal, aber auch die Kantone, die Aufgaben vom Bund übernehmen müssten. In der vom Forschungsinstitut Sotomo durchgeführten Befragung finden die Sparideen keine Mehrheit. Im Gegenteil, rund 3'000 Personen äußerten in der online durchgeführten Befragung ihre Meinung zum Sparpaket, sagt Institutsleiter Michael Herrmann.
Und da zeigt sich, dass es hoch umstritten ist. 45% finden das richtig und gut, 48%, also etwas mehr, lehnen es ab.
Wer dafür und wer dagegen ist, hängt stark mit der Parteizugehörigkeit zusammen. Nicht ganz überraschend ist, dass sich ein deutlicher Unterschied zwischen links und rechts zeigt.
Die bürgerliche Seite ist mehrheitlich dafür, aber nicht ganz so stark, wie die linke Seite dagegen ist, die wirklich ganz klar sich dagegen ausspricht.
Am meisten Sympathien für die Sparvorschläge haben die Anhängerinnen und Anhänger der FDP. Am wenigsten Unterstützung genießen die Ideen bei den Grünen. Eher überraschend ist, dass die Sparvorschläge auch von Parteigängern der grünliberalen Partei sehr deutlich abgelehnt werden, obwohl sich die Partei in Finanzfragen normalerweise eher bürgerlich und restriktiv positioniert. Uneinigkeit herrscht auch bei der Frage, in welchen Bereichen gespart werden soll. Auch hier spielen die parteipolitischen Vorlieben eine große Rolle. Wer politisch links steht, würde gerne bei der Armee Geld einsparen. Wer sich eher auf der rechten Seite verortet, sieht bei der Entwicklungshilfe Sparpotenzial. Trotz aller Unterschiede, in einer Frage sind sich links und rechts ziemlich einig, sagt Michael Herrmann von Sotomo.
Bei den Fragen, wo die Bevölkerung nicht sparen will, gibt es zum Teil recht große Einigkeit zwischen links und rechts. So will eigentlich sowohl links und rechts nicht bei der AHV sparen und man will auch nicht sparen beim öffentlichen Verkehr.
Generell lässt sich sagen, je konkreter ein Sparvorschlag ist, desto kleiner ist die Akzeptanz. Denn eigentlich ist die Bevölkerung dafür, dass das Budget ausgeglichen ist und gespart wird. Eigentlich. Sobald jemand von einem Vorschlag direkt betroffen ist, wird die Massnahme abgelehnt. Dieses zutiefst menschliche Verhalten zeigt sich auch beim einzigen Vorschlag, der zusätzlich Geld in die Bundeskasse spülen soll. Die Idee, die steuerlichen Privilegien aufzuheben, wenn Geld aus der zweiten und dritten Säule bezogen wird. Sie fällt durch. Nur gerade 8% der Befragungsteilnehmerinnen fanden diese Idee gut. Und was heißt das jetzt alles für die Diskussion im Parlament? Michael Herrmann glaubt, dass es die Sparvorschläge schwer haben werden.
Da wird es sich sehr ähnlich zeigen. Solange es abstrakt ist, solange es ein geschnürtes Paket ist, ist es einfacher, Mehrheiten zu finden.
Wenn es dann aber um die konkreten Einzelmaßnahmen gehen wird, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Paket aufgeschnürt und zerpflückt wird.
Wir hingegen schicken unser Paket jetzt ab ins Netz. Ab 19 Uhr gibt's diese Sendung auch als Podcast auf srf.ch/audio und auf allen gängigen Plattformen. Das war das Echo der Zeit am Dienstag, dem 19. November, mit Redaktionsschluss um 18.39 Uhr. Verantwortlich für die Sendung ist Zita Affentranger. Für die Nachrichten Thomas Fuchs, mein Name Matthias Kündig.
SRF 1. Mit dem Crispin Zimmermann am Mikrofon und einem Blick auf die Strasse.
SRF Verkehrsinfo, präsentiert von Carrosserie Suisse. Ihre Experten für Karosserie und Glasschäden am Fahrzeug. carrosserieswiss.ch.
Stau und stockender Verkehr im Aargau auf der 1 Richtung Bern zwischen Aarau Ost und Oftringen. Stau wegen eines Pannenfahrzeugs. Dann Stau und stockender Verkehr auf der A1 Richtung Bern bei Dietikon und Baden-West in der Region Zürich vor dem Gubristunnel Richtung St. Gallen ab dem Limmataler Kreuz und daher auch auf dem Westring ab Urdorf Nord. In der Zentralschweiz auf der A14 Richtung Luzern ab Buchrain und in der Region Basel auf der A2 Richtung Deutschland ab dem Schweizer Halle-Tunnel. Es ist auf SRF 1 mit Invisible Touch. Ja, was haben wir uns in dem Sommer über die starken Leistungen von der Schweizer Fußballnationalmannschaft an der EM zu Deutschland gefreut? Erst im Viertelfinal gegen England ist fertig gewesen. Und jetzt?
SRF Sport.
Jetzt im Herbst kommt der EM-Kater. David Lendi, plötzlich sieht alles anders aus. In der Nations League ist es überhaupt nicht positiv gelaufen.
Die nackten Zahlen, sie sind ernüchternd. 6 Spiele, 2 Punkte, nur 6 Goal geschossen, dafür 14 kassiert. Mit dieser Bilanz ist die Schweiz als Gruppenletzte in die Liga B abgestiegen. Unser Reporter, der Lionel Mattmüller, über das Problem von diesem Herbst und warum die Schweiz trotz allem positiv gestimmt kann führen schauen.
Bei allen Schiedsrichterentscheidungen gegen die Schweiz, bei allem Pech, der sicher auch da war in der Nations League, darum umreden muss man nicht. Die Mannschaft hat auch ihre Probleme gehabt. 14 Goal in 6 Spielen hat die Schweiz bekommen und viele davon auf sehr einfachem Weg. Und die Goal, die sie hinten bekommen, machen sie vorne selber nicht. Es fehlt der Killerinstinkt, sagt der Trainer Murat Yakin und nimmt seine Spieler in Pflicht.
Das können wir in der Nationalmannschaft nicht korrigieren. Das können Spieler nur individuell in ihren Clubs daran arbeiten, dass sie auch den Aufwand betreiben. Also wir haben jetzt Zeit und hoffen, dass die Spieler das zu Herzen nehmen.
Er gibt ihnen also Hausaufgaben mit bis zum nächsten Zusammenzug im März. Das Schöne ist, und das ist das, was positiv der Stimme, die Hausaufgaben, die gehen an mehr Spieler als auch schon. Bei durchzogenen Leistungen im Herbst ist gleich eine Steigerung erkennbar gewesen. Und in den letzten Spielen haben wir eine richtig gute Phase gesehen. Und das eben mit Spielern, die aufgeboten gewesen sind, um sie einfach einmal sehen in dieser Nationalmannschaft oder weil sie die vielen Verletzten haben müssen ersetzen. Aber nicht solche, die eigentlich sowieso immer dabei sind.
Ja, ich denke, wir haben jetzt doch den ein oder anderen Spieler, die konkurrenzfähig sind, dass wir in Breite können arbeiten.
Soll heissen, es könnte mehr Konkurrenzkampf geben und es kommen junge Spieler nach, die zeigen, dass sie bereit sind. Joel Montero an der EM nicht dabei, schießt ein Goal mit grosser Klasse. Vincent Hierro an der EM ein Nebendarsteller, der macht Seitenverlagerungen, die zeigen, was er für ein Potenzial hat. Edmilson Fernandes, früher oft gescholten, jetzt auf der rechten Aussenverteidigungsposition, macht dort einen sehr guten Match. Das sind so Beispiele, die der Schweiz Mut machen. Der Nationalmannschaftsdirektor Pierluigi Tami sagt es so.
Ich bin noch mehr positiver, wenn ich habe gesehen, wie viele von diesen jungen oder neuen Spielern sie haben seine Chance gewonnen, aber bestätigt auch auf dem Platz.
Das Spiel gestern gegen Spanien sei nicht nur eine Verjüngung, sondern eine Revolution gewesen, sagt Pierluigi Tami. Und so schaut die Schweizer Nationalmannschaft, die in diesem Herbst enttäuscht, sich aber auch mit vielen Neuen im Team gesteigert hat, doch positiv in Zukunft.
Der nächste Nationalmannschaftstermin ist dann am 13. Dezember. Dann ist kein Match, sondern dann werden die Gruppen für die WM-Qualifikation 2026 ausgelost. Für das Nationalteam der Frauen gilt es schon nächsten Sommer an der Heim-EM ernst. Und zum möglichst eine gute Falle machen, testen die Schweizerinnen noch in diesem Jahr gegen 2 Top-Teams. Die Gegnerinnen heissen Deutschland und England. Heute hat die Nationaltrainerin Pia Sundhage ein Aufgebot für die beiden Spiele bekannt gegeben. Überraschungen gibt es keine. Sie setzt abgesehen von 2 Rückkehrerinnen aufs gleiche Personal wie noch bei den letzten beiden Länderspielen. Und von der Nationalmannschaft wechseln wir auf Club-Ebene zum kriselnden GC. Knapp 2 Wochen nach der Entlassung von Marco Schellibaum haben die Zürcher nach langer Suche einen Nachfolger gefunden. Der neue Trainer heisst Thomas Oral. Er ist 51 und hat hauptsächlich Teams aus der 2. und 3. Bundesliga trainiert. Sein Engagement bei GC ist sein erstes im Ausland als Cheftrainer. Er hat einen Vertrag, der nur bis Ende Saison läuft, unterschrieben. Vor wenigen Minuten hat er bei seiner Präsentation an der Medienkonferenz gesagt:
Für mich, fürs Erste, zählt dann eins nur erstmal, die Mannschaft so schnell wie möglich kennenzulernen und den Weg der kleinen Schritte zu gehen, damit wir so schnell wie möglich Erfolge erzielen können.
Ja, und GC ist dringend auf erfolgreiche Spiele angewiesen, und zwar schon am Samstagabend gegen Winterthur. Dann hat Thomas Oral die Fürtaufe im kapitalen Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten. Würde GC verlieren, wäre es mit 5 Punkten Rückstand abgeschlagen Letzte. Letztes Wochenende ist die Ski-Weltcup-Saison für die Slalomfahrer in Levi losgegangen. Einer, der nicht am Start war, ist der Sandro Simonet. Der Bündner ist seit dem Frühling nicht mehr im Swiss-Ski-Team mit dabei. Er ist aus dem Kader gefallen, weil er die Leistungskriterien nicht mehr erfüllt hat. Aufhören war für den 29-Jährigen aber kein Thema gewesen. Darum fährt er im Moment im Europa-Cup-Rennen. Mit dem Ziel, wieder in den Weltcup zurückzukommen. An dem arbeitet er jetzt ganz allein mit seinem eigenen Team, Irina Gerber.
Nicht auf der Piste, sondern als Zuschauer nebendran. So hat der Sandro Simonet der Weltcup-Slalom am letzten Wochenende in Levi erlebt. Die Situation sei schon speziell für ihn.
Ja, ich wäre natürlich schon gerne selber hier am Start und gefahren. Aber ich weiß schon länger, dass ich da jetzt nicht dabei bin.
Seit ein paar Wochen trainiert er in Levi für die Europa-Cup-Rennen. Allein. ohne seinen Skikaderstatus. Finanziell und auch was das Material anbelangt, ist er auf sich gestellt. Seine Ski zum Beispiel macht er selber und das Material hat er auch noch gewechselt. Das ist nicht ganz einfach, wie er sagt.
Ja, auch eine grosse Herausforderung für mich. Alles neu, muss man alles selber beibringen. Es ist ein neues Handwerk, das ich lernen musste. Auch da ist jeder Tag, wo ich im Trainieren bin, auf neuem Schnee, anderen Schneeverhältnissen, ist wichtig, wo ich Erfahrungen sammle.
Eine Erfahrung ist auch finanziell auf eigenen Beinen zu stehen. Für das hat er mit einem Crowdfunding um die 31'000 Franken gesammelt. Mit dem Ziel, wieder zurück auf dem Weltcup-Podest zu stehen. 2021 hat er das einmal geschafft. Seitdem war ein 15. Platz im Weltcup sein bestes Ergebnis gewesen. Darum hat er auch seinen Kaderplatz verloren und kämpft jetzt auf zweithöchster Stufe weiter. Für ihn ist aber mittelfristig klar.
Ich bin nicht da, um im Europacup rumzufahren. Das ist einfach der Weg, den ich nehmen muss. Aber das Ziel ist ganz klar vorne im Weltcup.
Für im Weltcup können starten, muss er jetzt zuerst im Europacup ganz vorne mitfahren. Er ist offenbar sehr zuversichtlich, dass das klappt, weil seine Ziele diese Saison sind extrem hoch.
Ja, dann ist alles möglich. Das grosse Ziel von mir ist weiterhin die WM dieses Jahr.
Die WM, die im Februar in Saalbach ist. Bis dahin muss beim Sandro Simonet aber noch viel passieren. Zuerst mal Top-Ergebnis im Europacup und dann Top-Ergebnis im Weltcup. Und das alles auf eigene Faust.
Zuerst mal beweisen kann sich der Sandro Simonet am Wochenende, dann findet im finnischen Levi die Europacup-Slalomrennen statt. Zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf Finnland an die Girling-EM. Weil die Schweizerinnen die ersten 6 Spiele alle gewonnen haben, stehen sie schon vorzeitig im Halbfinale. Aktuell spielen die Schweizer Frauen gerade gegen die Schwedinnen, die bis jetzt auch alle Spiele gewonnen haben. Und in diesem Spitzenspiel führen die Schweizerinnen. Im vierten End steht es aktuell 2-0 für die Schweiz.
Take the world off your shoulders for a minute.
Gemeinnützige Organisationen auf SRF 1. Den folgenden Hinweis präsentiert Ihnen die CBM Christoffel-Blinden-Mission.
Für Whitney aus Uganda ist das tägliche Leben eine Tortur. Das kleine Mädchen erkennt seine Mutter nicht mehr. Whitney ist blind. Der graue Star ist weltweit die häufigste Ursache von Blindheit. Mehr als jede dritte Person in den Armutsgebieten ist davon betroffen. Dabei wäre gerade dieser problemlos heilbar. Mit der Hilfe der CBM wurde Whitney operiert. Sie kann heute wieder sehen, geht zur Schule und hat eine neue Zukunftsperspektive. Helfen Sie mit. Ermöglichen Sie die Operation am grauen Star und den Zugang zu Bildung. Informationen und Spendenkonto im Internet. cbmswiss.ch. Schenken Sie Kindern wie Whitney das Augenlicht.
Gemeinnützige Organisationen auf SRF 1. Dieser Hinweis wurde Ihnen präsentiert von der CBM Christoffel Blindenmission.
SRF Verkehrsinfo.
In der Zentralschweiz auf der A2 Gotthard-Luzern ist der Seelisberg-Tunnel in beiden Richtungen gesperrt, dies wegen eines technischen Problems. Auf der A14 Richtung Luzern ab Buchrain Stau oder stockend.
Die Nachrichten von SRF um 7 mit David Burkhardt. Die Schweizer Armee erhält im kommenden Jahr voraussichtlich mehr Geld als vom Bundesrat budgetiert. Nach der Finanzkommission des Nationalrates spricht sich auch die Schwesterkommission des Ständerates dafür aus, dass die Armee im nächsten Jahr 530 Millionen Franken mehr erhält. Die Ständeratskommission wolle bei der Finanzierung der Armee aber einen anderen Weg als jenen des Nationalrates, sagt Bundeshausredaktor Andreas Stütli.
Sie will die Ausgaben für die Armee erst per 2032 auf 1% des Bruttoinlandprodukts der Schweiz anheben. Die Nationalrätliche Finanzkommission, die will schon 2 Jahre früher, also im 2030, 1% des BIP für die Armee ausgeben. Deshalb sollen laut der nationalrätlichen Variante in den nächsten 4 Jahren je 250 Millionen Franken weniger für die internationale Zusammenarbeit ICA ausgegeben werden. Und da die Finanzpolitiker des Ständerats nun weniger schnell mehr Geld für die Armee ausgeben wollen, fallen auch die Kürzungen bei der Entwicklungszusammenarbeit tiefer aus. Sie betragen noch 30 Millionen Franken im 2025 und für die weiteren Jahre will die ständerätliche Kommission die Mittel für die ICA einfrieren,
sagt Bundeshausredaktor Andreas Stüdli. Die Parlamentsdebatte zum Budget 2025 ist für die Wintersession im Dezember angesetzt. Zu 2 Kurzmeldungen. Schweizer Stahl- und Aluminiumwerke sollen finanziell entlastet werden. Und zwar, indem sie während 4 Jahren weniger für den Strom bezahlen müssen. Das will die zuständige Kommission des Nationalrates. Im Gegenzug sollen die Unternehmen etwa garantieren, dass sie keine Produktionsstandorte in der Schweiz schließen. In einer Notunterkunft für Asylsuchende in Laufenburg im Kanton Aargau ist es zu einem Masernausbruch gekommen. 2 Kinder würden zurzeit im Spital behandelt, teilt der Kanton mit. Insgesamt müssen die 45 Bewohnerinnen und Bewohner der Unterkunft sowie das Personal 3 Wochen lang in Quarantäne, wenn sie nicht geimpft oder durch überstandene Krankheit immun sind gegen Masern. Und jetzt blicken wir noch über die Schweizer Grenze hinaus. Nachdem gestern in der Ostsee 2 Kommunikationskabel beschädigt worden sind, haben die schwedischen Behörden nun Ermittlungen aufgenommen. Derzeit werde der Tatbestand als Sabotage eingestuft, teilt die schwedische Polizei mit. Das könne sich aber noch ändern. Eines der beschädigten Daten